NDR Info. Themen des Tages.
Kanada trauert. In der Stadt Vancouver ist gestern Abend ein Auto während eines Straßenfestes in eine Menschenmenge gerast. Es gibt Tote und Verletzte. Das ist ein Thema des Tages heute. Mit unserem Korrespondenten in Berlin sprechen wir über die Union und die SPD, die ab morgen über ihren Koalitionsvertrag entscheiden. Und wir klären, wer als Ministerin oder Minister im neuen Kabinett gehandelt wird. Im Sport schauen wir dann auf den Hamburg-Marathon, aber auch auf die Bundesliga-Partie zwischen den Nordclubs Werder Bremen und St. Pauli. Ich bin Jan Oppel, schön, dass Sie an diesem Sonntag dabei sind. Ja, dramatische Szenen waren das gestern Abend in Vancouver. Die philippinische Community hatte dort zu einem Straßenfest eingeladen. Tausende waren unterwegs, als ein Auto in die Menge fuhr. Laut Polizei gibt es 9 Tote und viele Verletzte. Frage an unseren Korrespondenten Ulrich Ückerseifer in Washington. Wie hat sich das Ganze abgespielt?
Ja, es ist mittlerweile relativ klar, wie der Ablauf war. Das Fest, das ging gerade zu Ende, das war so gegen 20.15 Uhr etwa Ortszeit in Vancouver. Und die Menschen waren auf dem Weg vom Festivalgelände in Richtung nach Hause. Und es wurde teilweise auch bereits abgebaut. Und diese Situation, so scheint es zumindest im Moment, hat wohl der Fahrer genutzt, ist in eine eigentlich abgesperrte Straße eingebogen, die für Autos eigentlich noch hätte gesperrt sein können oder vielleicht auch sollen. Und ist eben unbegrenzt in die Menge reingefahren. Mit der Folge stand jetzt, wir haben 9 Tote und über 10 Schwerverletzte. Das heißt, das kann sich auch quasi sehr schnell nochmal ändern. Das können auch noch mehr Tote werden.
Was wissen wir denn über diesen Fahrer des Autos?
Es ist ein 30-jähriger Mann, wohl aus Vancouver, Polizei bekannt. Das hat die Polizei einigermaßen schnell bekannt gegeben. Aber sonst nicht viel. Also weder etwas zur Frage, warum er Polizei bekannt ist, ob es Drogenprobleme gab oder psychische Probleme, das wissen wir alles nicht. Und wir wissen auch sonst ehrlicherweise nichts, da hält sich die Polizei ziemlich bedeckt.
Wissen wir denn was über die Hintergründe der Tat mittlerweile?
Nein, auch das nicht. Es gibt nur die Information und die kam auch relativ schnell von Seiten der Polizei in Form eines Posts, dass sie nicht davon ausgeht, dass es ein terroristischer Anschlag ist. Wörtlich, also wir sind zuversichtlich, hat die Polizei geschrieben, dass es kein terroristischer Anschlag ist. Das klingt fast erleichtert. Sie hat aber nicht dazu geschrieben oder kommuniziert, warum sie davon ausgeht.
Schauen wir nochmal an den Ort, an dem sich das Ganze abgespielt hat. Die philippinische Community hatte zu einem Straßenfest eingeladen. Was war das genau für ein Fest?
Das ist so ein großes Fest sozusagen mittlerweile im Ablauf des Jahres in Vancouver. Ein traditionelles Fest, das eben auch gefeiert wird auf den Philippinen selbst. Lapu-Lapu heißt es. Und eben es wird auch von der recht großen philippinischen Gemeinde gefeiert in Vancouver. Da kommen auch nicht nur dann die Filipinos hin, sondern auch andere Menschen. Also sollen bis zu 100.000 Leute auf diesem Festival über den Tag verteilt gewesen sein. Also was richtig Großes.
Morgen wählt ja Kanada auch ein neues Parlament. Der Abstand zwischen den regierenden Liberalen und den Konservativen, der ist ja zuletzt wieder enger geworden. Was meinen Sie denn, kann dieser Vorfall die Wahl noch in irgendeiner Art und Weise beeinflussen?
Wenn es ein Terroranschlag gewesen wäre, wonach es ja im Moment nicht aussieht, dann hätte ich mir das vorstellen können. Im Moment kann ich es mir nur sehr begrenzt vorstellen. Die Reaktionen sind kanadisch typisch, sehr überlegt, ruhig, eher auf Anteilnahme bedacht. Also das wird zumindest, so wie ich es hier beobachten konnte, nicht politisch ausgeschlachtet jetzt ganz aktuell, so unmittelbar nach der Tat eben. Also es scheint mir nicht so wahrscheinlich zu sein, auch unter einem Aspekt. Es gibt Videos oder ein Video, was im Netz kursiert, das ist noch nicht bestätigt von der Polizei, dass dieses Video echt ist. Auf dem sieht man einen jungen Mann, das würde vom Alter her passen, der offensichtlich selbst asiatischer Herkunft ist, der steht an einem Zaun und wird bedrängt von Menschen, die ihm Vorwürfe machen und er muss von Polizisten geschützt werden und sagt, I'm sorry, es tut mir leid. Also wenn dieses Video echt sein sollte, dann passt das alles nicht so richtig zusammen.
Noch sind also viele Fragen offen nach diesem Vorfall in Vancouver. Das waren Einschätzungen von unserem Korrespondenten Ulrich Ückerseifer. Noch bis Dienstag können rund 360.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Und damit es am Ende auch klappt, hatte die sozialdemokratische Führung zu einer Reihe von sogenannten Dialogveranstaltungen geladen. Diese Überzeugungsoffensive von Lars Klingbeil und Co. begann in Hannover und endete nun am Wochenende in Baunatal in Hessen. Marcel Ruge war bei dieser letzten Dialogrunde dabei.
Die Stadthalle in Baunatal. Rund 300 SPD-Mitglieder sind gekommen, um die Spitzenriege der Partei mit Fragen zu löchern. Die Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken, Arbeitsminister Hubertus Heil oder die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Sie alle sind nach Nordhessen gekommen, trotz Stimmverlusten zuletzt noch immer eine SPD-Hochburg. Viele haben hier ein Parteibuch. Dazu zählt auch Annette Milas aus Baunatal.
Ich habe noch nicht abgestimmt. Ich will schon auch ein bisschen von heute noch mitnehmen. Und dann werde ich wohl meine Entscheidung treffen.
Andere Parteimitglieder sind da schon weiter.
Ich habe eigentlich schon abgestimmt über den Vertrag positiv. Möchte mich trotzdem noch mal mit dem Parteikranken und Präsidium vielleicht unterhalten und das eine oder andere ansprechen.
Und ich finde es sehr gut, wenn wir einbezogen sind. Also man fühlt sich da irgendwo auch ernst genommen, wenn man kein Mandatsträger ist.
Bei CDU und CSU gibt es keine Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag. Die SPD wolle sich da abheben und die rund 360.000 Mitglieder einbeziehen. Es sich nicht leicht machen, sagt Parteichef Klingbeil zum Auftakt.
Und ich finde, wir können stolz darauf sein, dass wir als SPD eine Mitgliederpartei sind, dass wir sagen, bei uns haben die Mitglieder das letzte Wort. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, lassen wir uns bitte auch an keiner Stelle kaputt oder kleinreden.
Und dann geht es schon in die Fragerunde. Gut eine Stunde können sich die Mitglieder im Saal und online zu Wort melden. Es geht um die großen aktuellen Themen wie Mindestlohn oder Migration. Aber es wird auch kleinteiliger.
Wie wollt ihr das jetzt schaffen, diese Bürokratie wieder abzubauen und auf vernünftiges Maß zurückzufahren?
Was mich bewegt, innere Sicherheit. Und zwar da ganz speziell Gewalt an Frauen, Femizide.
Bleibt es bei dem Rechtsanspruch auf Grundschulbetreuung ab 2026?
Wirklich in die Ecke gedrängt wird die Parteispitze von ihren Mitgliedern in Baunatal an diesem Nachmittag nicht. Niemand stellt den Koalitionsvertrag grundsätzlich öffentlich in Frage. Parteichefin Esken unterstreicht dennoch noch einmal eindringlich die Bedeutung einer stabilen Regierung, spricht von einer historischen Verpflichtung und warnt vor einem weiteren Erstarken der AfD.
Für uns sind diese rechtsradikalen Antidemokraten keine ganz normale Oppositionspartei wie jede andere auch. Und wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass die AfD an die Schaltstellen der Macht gelangt.
Auch dafür Applaus, wie für ziemlich viele Antworten der SPD-Führung. Für manche am Ende fast schon zu viel Einigkeit.
Es war eben eine solidarische Veranstaltung, hat man gemerkt. Zu wenig scharfe, kritische Fragen.
Für Parteimitglied Annette Milas aus Baunatal waren die Antworten aber trotzdem ausreichend.
Mein Votum hat sich nicht geändert. Es hat sich nur noch mal unterstützt. Und ich werde zustimmen.
Noch bis Dienstagnacht, 23.59 Uhr, haben die Parteimitglieder Zeit, um online abzustimmen. Mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten muss sich beteiligen, damit das Votum bindend ist. Am Mittwoch schon soll das Ergebnis dann verkündet werden.
Und im Vorfeld gab es ja durchaus Kritik bei den Sozialdemokraten an diesem Koalitionsvertrag. Unter anderem hatten ja die Jusos angekündigt, dass sie gegen den Koalitionsvertrag stimmen wollen. Darüber habe ich mit Philipp Eckstein in unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Mit welchem Ergebnis können wir denn nun bei der SPD am Ende rechnen? Kann das tatsächlich nochmal eng werden?
Die Kritik kam ja jetzt in den vergangenen Wochen vor allem von den Jusos. Da muss man allerdings sagen, das ist jetzt nicht die Mehrheit der Parteimitglieder, sondern sie stellen, was ich so gelesen habe, rund ein Fünftel der Mitglieder. Und auch bei den Jusos ist es nicht so, dass alle mit Nein stimmen werden, sondern da gibt es durchaus auch Jusos, die ja auch mit Ja stimmen. Also man muss sagen, ja, es gibt bei der SPD viele, die mit diesem Koalitionsvertrag hadern. Dennoch spricht vieles dafür, dass es letztlich eine doch relativ deutliche Zustimmung geben wird. Einfach, weil man natürlich auch bei der SPD weiß, dass es keine wirklich politisch denkbare Alternative zu diesem Bündnis mit CDU und CSU gibt. Man hat auch bei der SPD ja schon zur Kenntnis genommen, dass man bei dieser Bundestagswahl ja ein sehr schwaches Ergebnis eingefahren hat. Und wenn wir jetzt einmal auf diesen Koalitionsvertrag schauen, dann muss man sagen, dass die SPD sich ja doch auch bei einigen Punkten durchgesetzt hat und letztlich ja auch 7 Ministerinnen bzw. Minister stellen wird in dieser künftigen Regierung. Und das wird durchaus schon auch als Erfolg gewertet. Und insofern, es klang ja auch im Beitrag an. Ich gehe auch davon aus, dass es eine Zustimmung geben wird bei der SPD.
Du hast es schon angesprochen, 7 Posten kann die SPD vergeben. Und nach der Entscheidung der Mitglieder will dann ja auch die SPD-Spitze bekannt geben, welche Ministerinnen und Minister die Partei ins Kabinett schickt. Was hörst du denn darüber?
Also was man so offiziell von der SPD hört, ist dieses ganz klare, erstmal diese Abstimmung und danach Personalfragen, das betonen hier alle. Trotzdem wird natürlich in Berlin spekuliert, es ist ein beliebtes Gesprächsthema. Und was man sagen kann, ist, dass sich doch, es zumindest als sehr wahrscheinlich gilt, dass Lars Klingbeil, der Co-Chef der SPD, dass der das Finanzministerium besetzen wird. Was ebenfalls als doch sehr wahrscheinlich gilt, ist, dass Boris Pistorius Verteidigungsminister bleibt. Und was da interessant ist, das sind ja beides Männer auch aus Niedersachsen. Und da wird es dann für Hubertus Heil, der ja Arbeitsminister in der aktuellen Regierung ist, doch eng, ob er auch am nächsten Kabinettstisch Platz nehmen könnte. Da gibt es zumindest Überlegungen, Spekulationen, ob vielleicht Bärbel Baas dieses Ministerium besetzen könnte. Ja, und dann noch eine Frage, die ja auch viel diskutiert wird. Was wird aus Saskia Esken, die Co-Parteichefin, ob sie auch einen Ministerposten bekommt oder auch beansprucht? Das Entwicklungsministerium ist so ein Ministerium, wo da spekuliert wird. Aber wie gesagt, alles nur Überlegungen und Gerüchte, die hier so in Berlin kursieren.
Die SPD will ja auch das Mitgliedervoting abwarten. Die CDU ist da ja aber offenbar schneller. Wie wir hören, könnte es da ja morgen schon Entscheidungen geben, richtig?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also es ist so, dass CDU und CSU ihre Ministerinnen und Minister morgen bekannt geben wollen. Bei der CDU ist es ja so, dass neben dem Kanzleramt noch 7 Ministerposten besetzt werden. Und bei der CSU sind es 3 Ministerposten. Und diese Namen sollen tatsächlich morgen, voraussichtlich am Vormittag, bekannt gegeben werden.
Welche Namen werden denn da bei der Union gehandelt?
Also auch hier ist es so, dass es ja noch nichts bestätigt ist. Was man allerdings ja jetzt doch sehr viel gehört hat, ist, dass Jens Spahn voraussichtlich nicht Minister wird, sondern wahrscheinlich für den Fraktionsvorsitz von CDU und CSU kandidieren wird. Was auch schon feststeht, das hat Carsten Linnemann ja selbst verkündet, dass er CDU-Generalsekretär bleiben möchte. Er galt davor ja als aussichtsreicher Kandidat für das Wirtschaftsministerium. Da muss man sagen, da wird jetzt häufiger ein Name genannt, und zwar Katharina Reiche. Ist jemand, die aktuell in der Energiebranche tätig ist, die aber früher auch für die CDU im Bundestag saß, auch schon Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium war. Also das ist so ein Name, der hier kursiert. Beim Außenministerium, was ja auch die CDU besetzen wird, fällt häufig der Name Jörg Wadephul aus Schleswig-Holstein. Und noch eine Politikerin aus Schleswig-Holstein darf sich Hoffnung machen, und zwar Karin Prien. Sie wird hier als mögliche Bildungsministerin gehandelt. Und vielleicht noch ein Blick auf die CSU. Da gilt Alexander Dobrindt als aussichtsreicher Kandidat für das Innenministerium und Dorothee Bär für dieses neue Ministerium für Forschung und Raumfahrt. Wie gesagt, morgen Vormittag wissen wir mehr, aber das sind so Namen, die hier viel und häufig genannt werden.
Ja, und damit die neue GroKo dann auch irgendwann starten kann, muss formal auch die CDU zustimmen. Morgen soll ein kleiner Parteitag von 150 Delegierten über den Koalitionsvertrag entscheiden. Mit welchem Ergebnis können wir denn da rechnen?
Also mit einer klaren Zustimmung ist da zu rechnen. Friedrich Merz soll ja Kanzler werden, ist auch CDU-Vorsitzender. Und ich gehe nicht davon aus, dass ihm jetzt hier die eigene Partei irgendwie nochmal einen Knüppel zwischen die Beine wirft. Obwohl man auch sagen muss, dass es natürlich auch bei der CDU viele Mitglieder gibt, die unzufrieden sind über das Wahlergebnis, auch über diesen Koalitionsvertrag. Aber ich rechne trotzdem mit einer deutlichen Zustimmung.
Philipp, also fassen wir zusammen. Politisch wird das für euch eine spannende Woche in Berlin.
Ja, absolut. Genau so kann man das sagen. Es werden ja erstmal diese ersten Ministernamen benannt. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Überraschung. Das wird dann interessant. Dann das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums am Mittwoch. Auch noch interessant. Mittwoch ist die voraussichtlich letzte Kabinettssitzung des Kabinetts Olaf Scholz mit seinen Ministerinnen und Ministern. Ich hatte da auch die Woche mal gefragt, ob denn da angestoßen wird. Das wusste die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann nicht. Sie sagte aber:
Also von einem erweiterten Alkoholkonsum ist mir bis jetzt nichts bekannt.
Aber so eine letzte Kabinettssitzung ist natürlich trotzdem was Besonderes. Und dann vielleicht noch der Blick voraus, auch dann auf die kommende Woche. Am 5. Mai, an dem Montag, soll ja dann der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Und am 6. Mai kommt der Bundestag zusammen. Und wenn alles klappt, wird dann Friedrich Merz zum Kanzler gewählt und dann auch die ganzen Ministerinnen und Minister vereidigt. Und das heißt, Dienstag in, 8, 9, 10 Tagen gibt es dann tatsächlich eine neue Bundesregierung, wenn alles so kommt wie geplant.
Und dann könnten also auch einige Norddeutsche unter den Ministerinnen und Ministern sein. Einschätzungen waren das von Philipp Eckstein aus unserem Hauptstadtstudio. Jetzt haben wir eben besprochen, wer alles Ministerin oder Minister werden könnte. Bis die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufnimmt, ist aber natürlich noch die alte geschäftsführend im Amt. Dazu gehört bekanntlich auch Innenministerin Nancy Faeser. Heute ist sie gemeinsam mit ihrem österreichischen Amtskollegen zu Gesprächen nach Syrien gereist. Sabina Mattei.
Die unangekündigte Reise nach Damaskus dürfte eine ihrer letzten Touren als Bundesinnenministerin gewesen sein. Nancy Faeser und ihrem österreichischen Kollegen Gerhard Karner ging es im Gespräch mit dem neuen syrischen Innenminister Anas Khattab um die Bedingungen für eine freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. Mehr als eine Stunde dauerte die Unterredung. Anschließend sagte Khattab, man habe darüber gesprochen, wie Investitionen ermöglicht und Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, um Syrer zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen. Nancy Faeser war aber auch die Rückführung von schweren Straftätern und islamistischen Gefährdern ein Anliegen. Die Bundesregierung habe die entsprechenden Gesetze erheblich verschärft, so Faeser. Das müsse durchgesetzt werden, sobald die Lage in Syrien es zulasse. Ende März waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums mehr als 1.000 Menschen aus Syrien ausreisepflichtig. Doch Faeser räumte jetzt auch ein, dass die Sicherheitslage und die humanitäre Situation in Syrien nach wie vor angespannt seien. Schließlich hatte sie selbst Ende März eine Reise nach Damaskus nach Hinweisen auf eine terroristische Bedrohung auf halbem Wege abgebrochen.
Und von Syrien schauen wir jetzt in den Iran. Bei einer Explosion im größten Hafen des Landes sollen am Samstag mindestens 28 Menschen gestorben und mehr als 1.000 verletzt worden sein. Und auch am Tag danach gestaltet sich die Brandbekämpfung weiter schwierig. Moritz Behrendt mit einem Überblick.
Am Tag nach der Detonation ist weiter unklar, was genau explodiert ist und warum. Die New York Times zitiert eine Quelle nahe der iranischen Revolutionsgarden. Demnach sei im Hafen gelagertes Natriumperchlorid explodiert, ein Stoff, der zur Herstellung von militärischen Raketen benötigt wird. Ein Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums weist das zurück. Auf dem Gelände des Hafens Shahid Rajai sind weder Export- noch Importgüter vorhanden, die für militärische Zwecke verwendet werden können. Anderslautende Berichte seien Fake News, so der Sprecher. Die Druckwelle der heftigen Explosion in Irans wichtigstem Hafen waren Berichten zufolge 50 Kilometer weit spürbar. Viele Gebäude seien durch die Wucht schwer beschädigt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Die Zollbehörde sagt, ein Feuer im Lager für Gefahrengut habe einen Container mit Chemikalien in Brand gesetzt, der dann explodiert sei. Anschließend hatte sich ein Feuer über das Hafengelände ausgebreitet. Mehr als 10.000 Container seien dabei bisher verbrannt, heißt es. Die Löscharbeiten dauern unterdessen weiter an. Das Staatsfernsehen zeigt am Nachmittag Bilder von hochhaushohen Rauchsäulen in Grau und Schwarz. Die Brände waren heute Mittag fast vollständig gelöscht, aber plötzlich sind im östlichen Teil erneut mehrere Container mit brennbaren Materialien explodiert. Die Feuerwehr ist mit Hubschraubern und Flugzeugen im Einsatz. Selbst aus der 1000 Kilometer entfernten Hauptstadt Teheran sind Feuerwehrleute nach Shahid Rajai abgeordnet worden. Bereits am Abend hatte sich Innenminister Eskander Momeni ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Derzeit hat für uns die Rettung von Menschenleben oberste Priorität. Parallel dazu konzentrieren wir uns auf die Brandbekämpfung und darauf, eine Ausbreitung auf weitere Bereiche zu verhindern. Der Innenminister kündigte außerdem an, die Ursache des Vorfalls herauszufinden und öffentlich zu machen. Die Opferzahlen steigen unterdessen weiter. Von den über 1.000 Verletzten wurden einige mit Flugzeugen in andere Städte verlegt. Der Hafen Shahid Rajai liegt im Süden des Landes, am Persischen Golf, unweit der Großstadt Bandar Abbas. Über den Hafen werden 85% der iranischen Waren umgeschlagen. Durch die nahegelegene Straße von Hormuz wird ungefähr rund ein Fünftel der globalen Erdölproduktion transportiert. Die staatliche Ölumschlagsgesellschaft erklärte, dass die iranischen Ölanlagen in Bandar Abbas von der Explosion nicht betroffen seien. Auch das Beladen von Containern im Hafen sei am Sonntag wieder aufgenommen worden, in den Bereichen, die vom Feuer nicht betroffen sind.
Als ich hier heute in den Sender gefahren bin, da konnte ich das auch ein bisschen verfolgen. Beim Hamburg-Marathon waren heute 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Straße. Und am Straßenrand standen noch einmal sehr viel mehr Leute, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern. So wie diese hier.
Ja, es ist super. Wir sind in Hamburger Waldoffenheit. Hier wird jeder angefeuert. Das ist klasse.
Ich bin begeistert.
Sehr gut. Ich komme immer gerne zum Zugucken hierher, weil ich die Atmosphäre so toll finde. Und ich habe schon einen privaten Kumpel abgefangen und abklatschen können. Also ich höre das teilweise auch von den Läufern, dass sie sagen, dass sie unheimlich gerne in Hamburg laufen, weil so viel angefeuert wird.
Go, Mama, go!
Wie ist die Stimmung?
Ja, mega. Alles richtig gut.
Ja, top. Ich würde sagen, das Wetter ist perfekt für Marathon.
Wie sieht hier Familie? Und ja, alles Familie. Mein Mann und meine Mutter laufen heute. Und wir haben natürlich ordentlich Plakate gemalt.
Meine Frau ist 60 geworden dieses Jahr und läuft den ersten Marathon. Das ist eine große Herausforderung für sie.
Ja, und am Ende dieses Hamburg-Marathons stand dann ein Kenianer ganz oben auf dem Siegertreppchen mit einem neuen Streckenrekord, wie Nyörk Naroska berichtet.
Einen schnelleren Marathon gab es in Hamburg noch nie. Mit dem Sieger Amos Kipruto und dem zweitplatzierten Philemon Kiplimo kamen gleich zwei Läufer mit einer Zeit ins Ziel, die schneller war als der bisherige Streckenrekord. Die neue Bestzeit des Siegers aus Kenia, 2 Stunden, 3 Minuten und 46 Sekunden. Auch die Frauen zeigten ein enorm schnelles Rennen. Siegerin Workeneshe Dessa aus Äthiopien verpasste zwar knapp den Streckenrekord, gleich die ersten drei Läuferinnen blieben aber unter 2 Stunden und 20 Minuten. Der Hamburger Marathon, im vergangenen Jahr unter den Top 6 weltweit, zählt damit weiter zu den schnellsten Strecken überhaupt. Marathonchef Frank Thaleiser spricht von einem nahezu perfekten Rennen. Zeiten, Teilnehmerzahl, Wetter und die Stimmung an der Strecke seien kaum noch zu toppen. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Wenige Kilometer vor dem Ziel brach am Dammtor ein Hobbyläufer zusammen und musste von Rettungskräften reanimiert werden.
Und nicht nur Marathon war heute in Hamburg, auch Fußball und Handball wurden gespielt. Mehr von Marcel Stober.
Starten wir mal mit Fußball und der zweiten Bundesliga. Da ist auch 4 Spieltage vor Schluss die Frage, wer eigentlich aufsteigt, immer noch sehr unklar. Es ist ganz eng. Heute haben Platz 1 und Platz 2 der Tabelle auch noch verloren. Der Hamburger SV ist ja Zweiter und unterlag zu Hause Karlsruhe mit 1:2. Zum dritten Mal in Folge ist das Team von Trainer Merlin Polzin ohne Sieg.
Wir haben es dann nicht geschafft, das heute auf den Platz zu bringen. Wir haben natürlich verschiedene Gründe, die dafür eine Rolle spielen. Es waren dann viele Entscheidungen, die wir ja nicht mutig getroffen haben, sondern man hat dann einfach gesehen, dass wir dann vielleicht nochmal 2-3 Kontakte zu viel genommen haben, haben es nicht geschafft, dann auch den guten defensiven Block der Karlsruher wirklich in Bewegung zu bringen. Und das hat es uns dann schwieriger gemacht, wirklich auch nach vorne zu spielen.
Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 3 beträgt noch 3 Punkte. Tabellenführer Köln hat heute auch verloren, und zwar in Hannover. Die 96er hingegen holten den ersten Heimsieg dieses Jahres, ein 1:0 in Spiel 1 nach André Breitenreiter. Das waren ohnehin jetzt ein paar besondere Tage für Interimstrainer Lars Bademann.
Ach, ich freue mich in erster Linie, dass die Mannschaft so eine überragende Teamleistung gebracht hat. Er freut mich mit dem ersten Heimsieg jetzt in diesem Jahr, dass wir den Fans was zurückgeben konnten. Die ganze Energie unter der Woche vom Staff, von der Mannschaft war hervorragend und da ein großes Lob.
Und Kaiserslautern gewann dann noch gegen Schalke 2:1 heute. In der dritten Liga hat Osnabrück 0:1 in Aachen verloren und bleibt damit in Abstiegsgefahr. Schauen wir in die erste Liga. Bei den Frauen hat sich der FC Bayern München heute offiziell die dritte Meisterschaft in Folge gesichert. Nach dem 3:1 gegen Freiburg können die Münchnerinnen nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Und mit Union Berlin steht da der nächste Aufsteiger in die Bundesliga fest. Rüber zu den Männern. Da steckt der VfL Bochum im Abstiegskampf. Und mit dem 1:1 gegen Union Berlin bleibt man weiter Tabellenletzter hinter Kiel. Aus Bochum, Marc Eschweiler.
Der VfL Bochum hat alles investiert, aber am Ende nur einen Punkt geholt und nach Abpfiff war es still im Stadion, denn alle an der Kastropper Straße wussten, das ist eigentlich zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt. Danny De Witt hatte die Riesenchance in einer langen Nachspielzeit zum Siegtreffer, aber Renault im Tor vom 1. FC Union mit einer Weltklasse-Parade verhindert das 2:1 des VfL Bochum. Und so blieb es am Ende nach Toren von Hollerbach und Bero per Elfmeter-Nachschuss für Bochum beim 1:1.
Damit könnte Bochum bereits am Freitag mit einer Niederlage in Heidenheim absteigen. Und jetzt gibt's ein Nordduell am Abend zum Abschluss des 31. Spieltags. Werder Bremen gegen den FC St. Pauli. Für die Bremer geht's um Europa, für St. Pauli um den Klassenerhalt. Mitte der ersten Halbzeit steht's noch 0:0. Und wir holen uns ein Update live aus dem Stadion von unserem Reporter Felix Gerhardt.
Vor lauter Träumerei von Europa darf Werder Bremen das Toreschießen nicht vergessen. Das ist das Motto für die verbleibenden 24 Minuten plus Nachspielzeit. Und dementsprechend macht sich jetzt Oliver Berg bereit. Eines der Gesichter des Aufschwungs in den vergangenen Wochen. Hat dann Anfang der Woche verkündet, seinen Vertrag bei Werder nicht zu verlängern. Hat die Bremer Verantwortlichen ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Wechselt allen Voraussicht nach, so ist es kolportiert, zu Union Berlin und soll da einen 4-Jahres-Vertrag erhalten haben. Heute erstmals nach 7 Wochen wieder auf der Bank der Schotte. Aber laut Ole Werner einzig und allein den Trainingsleistungen und vor allen Dingen dessen geschuldet, mit welcher Startelf er hier die größten Erfolgsaussichten sieht. Jetzt aber Oliver Berg steht bereit und wird gleich kommen und die Bremer Offensive versuchen zu beleben. Werder im Ballbesitz mit Marco Friedl, wurde in der ersten Hälfte ja lange behandelt. Das sah gar nicht gut aus, aber scheint sich aufgerappelt zu haben. Knöchelverletzung hier abgewendet und Werder immer noch im Ballbesitz mit Jens Stay in der zentralen Position. Sieht sich gleich drei St. Paulianern gegenüber, zieht sie auf sich und schafft dementsprechend Raum. Auf der linken Seite Felix Agu schon auf Höhe der 16-Meter-Raumkante, versucht dann zu flanken, wird aber zunächst attackiert und dementsprechend muss er dann den Rückwärtsgang einlegen, findet keine Anspielstation. Aber Werder jetzt mit ganz, ganz, ganz viel Ballbesitz, 6:9 Torschüsse mittlerweile aus Sicht der Bremer Mannschaft. Also St. Pauli mit mehr Torschüssen, aber die sind allesamt nicht so gefährlich. 0:0 hier der Spielstand, noch Luft nach oben, aber spannend ist es.
Felix Gerhardt war das, unser Reporter live in Bremen. Zum ersten Mal spielt bei den Volleyballern die SVG Lüneburg um die deutsche Meisterschaft. Der Auftakt in die Playoffs in Berlin, der ist aber misslungen. Aus Berlin, Lars Becker.
Die SVG Lüneburg hat das erste Finalspiel ihrer Vereinsgeschichte beim Titelverteidiger und Serienmeister BR Wollis klar mit 0:3 verloren. Vor allem beim 17:25 im ersten Satz war das Team von Stefan Hübner dem Aufschlagdruck der Berliner nicht gewachsen. Dann kam Lüneburg besser in die Partie, war phasenweise gleichwertig, gab aber auch die beiden folgenden Durchgänge vor 6.500 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle am Ende doch deutlich mit 21:25 und 19:25 ab. Damit liegt der Außenseiter aus Lüneburg in der Best-of-Five-Serie mit 0:1 hinten. Spiel 2 folgt am Donnerstag dann in Lüneburg. Zum Titelgewinn sind 3 Siege notwendig.
Und wir schließen mit dem schon angekündigten Handball in Hamburg. In der Handball-Bundesliga hat sich Hamburg mit 31:30 gegen Göppingen durchgesetzt. Das war der 3. Heimsieg in Folge für die Hamburger.
Marcel Stober war das mit dem Sport und damit unten unsere Themen des Tages. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.